Nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast mit Nick, Flo, Khalid und Fah.
Mit einem eindrucksvollen Sieg gegen Rostock hat sich die Hertha dann doch nochmal zurückgemeldet im Kampf um den dritten Platz. Hui, hallo Jungs.
Hallo.
Nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast.
Das haben wir so aber nicht besprochen.
Du, meine Hoffnung, ihr wisst.
Ja.
Der ganze Tisch ist voller Kerzen. Ich grüße Fabian.
Hallo.
Hallo Flo.
Moin.
Khalid ist auch da.
Ohne Kerze, hallo.
Ohne Kerze. Na, jetzt macht mal, komm. Also noch ist hier die Messe nicht gelesen. In dieser 96. Episode sprechen wir natürlich über das 4:0 Spektakel zu Hause gegen Hansa Rostock. Es gibt ausnahmsweise Grund zur Freude beim Blick auf Herthas Bankkonto. Und es gab die Woche Geheimbesuch von Rehse bei Dardai zu Hause mit überzeugenden Nachrichten von seinem Team. Spannende Geschichte. Außerdem neue Personalie in der Chefetage. Und um es abzurunden, Sonntag 13:30 Uhr, da wird die Fanfreundschaft mit dem KSC dann hoffentlich mit dem nächsten Dreier gefeiert. Naja, volles Programm. 4:0 gegen Hansa. Die haben ja das Olympiastadion wie das Affenhaus verwandelt. Über diese unglaublich vielen Hansa-Blöcke war ein riesen Käfig gespannt, ein Netz, um Dinge zu verhindern. Ja, Flo, haben wir ja irgendwas beobachtet? Ging irgendwas nach hinten los, außer diese fulminante Startoffensive, wo er gar nicht mehr gesehen hat, wo der Ball war?
Du, es war nur ein bisschen Verzögerung beim Spielanpfiff. Es hat mich dann doch ein bisschen genervt, aber grundsätzlich hat dieses Netz offensichtlich ganz gut funktioniert. Ich war ganz erstaunt, dass sie das nicht einfach abgefackelt haben. Das habe ich nämlich in einigen ostdeutschen Stadien bei solchen Maßnahmen schon gesehen, dass das Netz dann einfach irgendwann lichterloh brannte und dann haben sie ihre Raketen durchgeschossen. Ja.
Mit einem 4:0, wir haben alle gehofft, aber gerechnet, dass das dann doch so eindrucksvoll und so dominant war?
Ja, habe ich auch nicht mit gerechnet, war ich auch positiv und angenehm überrascht. Ich will es auch nicht schlecht reden, aber ich fand auch, dass Rostock in der Situation, in der sie sich befunden haben, ausgesprochen schwach waren. Also da war ich irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich jetzt einen Rostock-Fan-Podcast machen würde, würde ich richtig fluchen. Und
so wie wir sonst.
Aber halt. Manchmal, nicht immer, ab und zu mal. Aber diesmal ist halt andersrum. Also ich fand das den Vortrag von Rostock wirklich echt unspektakulär dafür, dass sie da unten drin stehen. Und schlussendlich haben wir es aber auch sehr erwachsen gespielt, wenig zugelassen, endlich mal vernünftig verteidigt. Die Null steht nach langer Zeit mal wieder. Ja,
absolut.
4-0. Wahnsinn. Ja, mit Khalid würde ich mich da gerne noch mal austauschen, weil ich sehe gerade, das ist ja ein kleiner Systemwechsel gewesen in der Aufstellung. Khalid, ist dir das aufgefallen? Weißt du, was ich
meine? Ja, also ich habe auch gerade die, siehst du das auf Kicker, die Aufstellung?
Ja, genau.
Ja, da wird ein 4-3-3 angezeigt, aber ja, meiner Meinung nach war es trotzdem ein 4-2-3-1, wie sonst auch. Also das ist natürlich, das sind Nuancen, ne? Die Mittelfeldzentrale, ob du jetzt mit zwei Sechsern und einer Zehn spielst oder einer Sechs, zwei Achter, habe ich jetzt im Spiel ehrlich gesagt so nicht gesehen.
War auch nicht so. Das hat man gesehen an der Spielweise von Palko Dardai. Der ist ja quasi als hängende Spitze ständig hinten in den Strafraum reingelaufen und hatte vor seinem 1:0 hatte der ja auch diesen Wahnsinnsabschluss, der letzten Endes kläglich am Tor vorbeiging. Und er hat ja dann auch sein zweites Tor genau in dieser Position gespielt. Also es war schon nicht so, wie der Kicker das jetzt hier abgebildet hat, sondern tatsächlich so, dass Palko Dardai sogar offensiver gespielt halt als ein offensiver Mittelfeldspieler, sondern der ist ja wirklich als hängende Spitze aufgetreten.
Ne? Ja, und Cefuik und Barkok, die waren schon gerade bei eigenem Ballbesitz sehr weit hinten positioniert, um halt das Spiel mit aufzubauen. Also es war schon eher zwei Sechser, würde ich sagen, zwei Achter.
Ja, fand ich im Spiel auch, aber jetzt sieht es halt hier so ein bisschen anders aus, ne? Dann sieht es so aus, als
der Kicker hat keine Ahnung.
Ich glaube auch ehrlicherweise, dass das am Spieltag war das auch nicht so angezeigt. Da waren zwei Sechser, nämlich Cefuik und Barkok. Und Dardai, so wie Flo sagt, als offensiver Zehner. Naja, egal. Also jedenfalls keine große Systemumstellung. Okay, haben wir das Thema auch vom Tisch geräumt. Also auch mit dem alten System hat es tatsächlich funktioniert, 2:0 zu spielen. Nach vorne hat es wieder wunderbar funktioniert über die Flügelwinkler, Rehse mit Tabakovic vorne drin. Offensiv, wie gesagt, nicht 3-0, 4-0, hat funktioniert. Und so ein mehr als verdienter Sieg am Ende des Tages. Da gibt es eigentlich kein großes Gerede drumherum.
Zack.
Lassen wir es doch.
So. Ja. Normalerweise hätte ich dann schon erwartet, gerade weil die Leistung von Rostock relativ schwach war, dass da der eine oder andere Rostocker dann doch nochmal schlechte Laune kriegt. Aber schien alles gut gegangen zu sein.
Kali, ich würde gerne nochmal auf unseren WhatsApp-Verlauf, wo du ja die Aufstellung direkt zerrissen hast. Ja. Ja, es geht um eine Personalie, ja. Vitamin B hoch 10. So, du warst nicht zufrieden mit der Aufstellung von wem nochmal?
Kein Kommentar. Nein. Naja, mit Palko. Also, aber ich glaube, das haben ja andere von uns ja auch geteilt. Also am Anfang habe ich mich schon gefragt, okay, warum spielt denn jetzt der Palko auf der 10 und nicht der Mazar? Habe ich jetzt so nicht verstanden am Anfang. Und das ist für mich dann auch schon ein bisschen Vitamin B, wenn dann halt jemand ständig in der Startaufstellung steht, der halt über mehrere Spiele hinweg halt einfach nicht das bringt, was vielleicht gefordert ist. Und dann halt ein junger 18-Jähriger da ist, der, ja, das sieht ja ein Blinder, dass der mehr Potenzial hat und der bessere Fußballer ist. Und von daher hat mich das natürlich am Anfang aufgeregt, aber jetzt im Nachhinein, ja, was soll ich denn jetzt sagen? Der Typ hat zwei Tore gemacht und ich kritisiere ihn dann wieder nach dem Karlsruhe-Spiel, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt so weitergeht. Ich meine, man muss ja auch mal sagen, die Zehnerposition oder überhaupt offensives Mittelfeld ist ja auch eine ganz wichtige Position. Und da erwarte ich einfach ein bisschen mehr. Da erwarte ich halt auch, dass ein Zehner, auch wenn es mal nicht so läuft, vielleicht mal was initiiert oder sich aufbäumt oder mal was ankurbelt. Und Dardai hatte jetzt halt das Glück, es lief ja alles super. Also alle haben mehr oder weniger auch ein gutes Spiel gemacht. Winkler hat ihn zwei Tore wunderbar serviert, die er dann auch schwer nur verkacken kann. Die Frage ist halt, ja, wie sieht's denn aus, wenn es da mal nicht läuft, wenn wir gegen Karlsruhe 1-0 zurückliegen und wir halt wieder eine grottenerste Halbzeit spielen? Da erwarte ich dann halt eigentlich was von einem Zehner, wo dann auch der Mazar eingewechselt wird und dann an zwei entscheidenden Aktionen beteiligt sind. Sowas halt, ne? Aber ich glaube halt nicht, dass wir das bei Palko sehen werden. Von daher ändert das nichts an meiner Haltung, aber dennoch herzlichen Glückwunsch. Jetzt habe ich erstmal nichts zu kritisieren, bezogen auf das Rostock-Spiel.
Und da möchte ich eigentlich auch mal direkt anknüpfen, weil du hast es eigentlich wunderbar gesagt. Er ist wunderbar eingelaufen zu diesem fulminanten Kopfball. Die krasse Vorarbeit, die wirklich richtig großartige Vorarbeit hat der Winkler geliefert. Und wenn du in der Position das Tor mit dem Kopfball nicht triffst, dann hast du auch auf dem Spielfeld nichts verloren. Dementsprechend super Tor, Palko. Die Hauptarbeit, die 70% des Tores gehören eigentlich dem Marton Winkler. Und genauso beim zweiten Tor von Palko Dardai, wie der Winkler da über den linken Flügel gerast ist und nicht angegriffen wird, ja. Dann steht Palko im Rückraum quasi als hängende Spitze vollkommen frei. Eine dieser Chancen hatte er ganz am Anfang des Spiels kläglich vergeben. Den hätte er schon machen müssen. Das ist alles Kritik auf ganz hohem Niveau, aber so spielt eine hängende Spitze und ansonsten ist Palko weitestgehend in diesem Spiel auch abgetaucht gewesen, hat viele Zweikämpfe verloren, die du als offensiver Mittelfeldspieler nicht verlieren darfst. Genau das ist dem Mazar eben nicht passiert. Mazar hat in diesen Situationen, als er dann auf dem Feld stand, den Ball bekommen, hat ihn nicht lang gehalten, sondern gleich weitergeschickt, wunderbar zum 4-0 in den Lauf von Tabakovic, der auch sensationell, so hölzern er manchmal wirkt, seinen Gegenspielern mit Ball einfach wegrennt und das Tor macht. Und dann hat Mazar auch im Vorhinein schon mal eine Riesenchance eingeleitet. Das ist ein offensiver Mittelfeldspieler, wie er spielen muss. Und ich wünsche mir den Mazar mehr als den Palko, auch wenn er jetzt die zwei Dinger gemacht hat in der Aufstellung, damit er genau das zeigen kann, damit er unserem Mittelfeld Sicherheit gibt und damit er Lenker sein kann. Und das hilft uns viel mehr als von mir aus 3 oder 4 oder 5 Tore in einem Spiel von Palko Dardai. Von daher bitte trotzdem den Mazar bringen und jetzt nicht wieder wochenlang nur den Palko sehen.
Ja, ich glaube, das kannst du knicken. Das ist jetzt 2 Tore, ist auf jeden Fall bei Pal Freifahrtschein für den Rest der Saison
eigentlich. Ja, das befürchte ich auch.
Ja. Glaube ich auch. Ja, ja gut, vielleicht untermauert das ja auch. Also, mein Gott.
Ja, mal gucken. Werden wir ja nächste Woche sehen.
Ja. Vielleicht ist jetzt sein Turbo gezündet worden. Ja? Also die Spieler lieben ja dennoch unseren Paul. So ist es ja nicht. Also ich meine, wenn er dann auch noch gewinnt und dann so schön so viel Sand verschmitzt, dann wieder in die Kameras grinst, klar genießt er das natürlich ganz besonders. Ja, also jetzt können wir ja schon fast von einer kleinen Serie sprechen. Und was jetzt irgendwie rauskam, was die Bild-Zeitung natürlich wieder erfahren hat, worüber wir nochmal diskutieren sollten, ist, dass die Mannschaft wohl scheinbar komplett hinter ihrem Trainer steht. Es gab irgendwie einen Besuch von Rehse bei Dardai zu Hause, hat angeklopft mit seinem Hundi wahrscheinlich, ist er Gassi gegangen, gesagt, hier, pass mal auf, unsere Mannschaft möchte, dass du bleibst. Und zwar länger als nur dieses eine Jahr. Das ist schon erstmal unerwartet. Fabian, was meinst du, es geht da vor allem um die ganze Arbeit an den jungen Talenten, die er da scheinbar echt ganz gut vollbringt. Ist das jetzt der entscheidende Faktor oder meinst du, das ist einfach nett, aber da entscheiden andere drüber?
Ich denke, grundsätzlich wird die Entscheidung nicht von Dardai am Ende getroffen, wenn er ein Angebot bekommt. Glaube ich nicht, dass das ablehnt, sondern er würde dann schon weitermachen. Aber ich befürchte oder denke, dass die Entscheidung in der Geschäftsetage, in der Geschäftsführung fällt und nicht zwischen Trainer und Mannschaft. Wobei man dann natürlich sagen muss, es ist ja schon ein deutliches Signal. Wenn sich die Mannschaft geschlossen für den Trainer ausspricht, dann wird es für alle anderen, die von der Idee nicht so begeistert sind, natürlich schwieriger und dann wird es auch wieder unruhiger im Verein. Das ist ja genau das, was man eigentlich nicht möchte. Also ja, genau. Hat mich schon überrascht, diese Info, dass der Rehse da einen kleinen Abstecher gemacht hat. Fragt sich auch, warum jetzt der Rehse, Kapitän ist ja offiziell eigentlich noch Leistner. Und ja gut, aber
ja, der wohnt ja um die Ecke. Rolle. Ich glaube, das war ein
kleiner Zuschlag. Ach so, ist so, ja? Okay. Ja. Ja. Ja, gut, okay, dann muss man natürlich auch vielleicht hinterfragen, ob die Bild da ein bisschen zu viel reininterpretiert oder ob die nicht wirklich einfach nur mit den Hunden spazieren gegangen sind. Weil woher wollen sie denn den Inhalt des Gesprächs dann wissen wollen.
Das also ist ja egal. Wie immer die Frage natürlich. Ja. Ja. Aber du sagst es, ja, der Druck ist, wird natürlich erhöht, ja, wenn sowas bekannt wird, wenn man einfach merkt, weil normalerweise sagt man ja, der Trainer erreicht nicht mehr die Mannschaft. Das ist ja der Klassiker, warum ein Trainer rausfliegt. Ja. Und genau das ist ja demnach nicht der Fall, Khalid, ne?
Nein, aber das war ja auch davor nie Thema. Also und nur noch mal, um es ganz klar zu sagen, ich liebe Paul Dardai auch. Ich halte ihn halt nur für einen limitierten Trainer. Und das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Also natürlich erreicht er die Mannschaft, aber er ist dann halt an einem gewissen Punkt in seinen, weiß ich nicht, Fähigkeiten als Trainer, keine Ahnung, limitiert, so wie wir es ja auch schon häufiger aus unserer Perspektive dargelegt haben oder ich aus meiner. Und ja, ich meine, klar, entschieden wird es eh in der Geschäftsstelle, sage ich mal, wer nächste Saison Trainer ist. Aber ich kann mir auch schon vorstellen, dass man natürlich auch in die Mannschaft reinhört und mit dem einen oder anderen Führungsspieler, da wird es ja auch Gespräche geben, wie die das sehen und dass da das Wort, ja, die Mannschaft da ja auch ein bisschen, das Wort schon ein bisschen Gewicht hat, könnte ich mir durchaus schon vorstellen. Aber ich fand jetzt das, was Fahr am Ende gesagt hat, eigentlich auch schon richtig. Woher willst du denn auch wissen, worum es da eigentlich ging? Also das ist schon alles wieder so ein bisschen, naja, also du hast ja den Artikel auch vorgelesen, so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ob das jetzt alles so stimmt, da bin ich mir nicht so ganz, ganz sicher. Aber wenn, klar, dann ist das nochmal, wird das auf jeden Fall nochmal eine interessante Nummer.
Die ein oder andere Zeitung hat ja auch herausgehoben, was wir für eine tolle Teamleistung gezeigt haben und dass das ja eine eingeschworene Truppe ist. Also das hat irgendwie nie jemand angezweifelt, die ganze Saison schon nicht. Es gab da keine Streitereien und kein kontroverses Denken. Und wir wissen ja auch, dass Dardai zu seiner Mannschaft und zu den einzelnen Spielern, wenn sie sich dem mannschaftlichen System und dem Training untergeordnet haben, eigentlich immer eine gute Beziehung hatte. Von daher, die Jungs haben es gesagt, es sind die taktischen, konzeptionellen und systematischen Defizite, die er letzten Endes nicht dieser Mannschaft einimpfen kann, die dazu führen, dass die Mannschaft durchaus zufrieden sein kann mit ihrem Teamgeist, aber einfach nicht von der Stelle kommt. Und das tun wir tatsächlich nicht. Und dementsprechend, ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns mit einem neuen Trainer anfreunden. Ja, wenn der Rehse den Dardai davon überzeugen will, zu bleiben, dann sollte er vielleicht erstmal damit mit gutem Beispiel vorangehen und auch bei uns bleiben.
Ja. Hat er ja soweit erstmal gemacht.
Naja, du glaubst doch nicht, dass diese Vertragsunterschrift dazu da ist, damit er bleibt. Die ist nur dazu da, um den Preis nach oben zu treiben.
Klar, haben wir ja schon besprochen, aber mehr als offiziell den Vertrag erstmal verlängern kann er nicht. Also nach außen hin hat er damit ja ein großes Zeichen gesetzt, auch wenn jeder, der sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt.
Glaubst du, dass er bleibt?
Nee, ich glaube es persönlich nicht, aber trotzdem hat er ja nach außen erstmal ein Zeichen gesetzt. Der hätte das ja
auch. Aber warum glaubst du es nicht, wenn er so ein tolles Zeichen gesetzt hat? Du glaubst es nicht, weil er es nicht sagt. Nee, er müsste sich vor die Kamera stellen und müsste sagen, ich spiele nächste Saison auf jeden Fall bei Hertha BSC, egal ob wir aufsteigen oder nicht. Ja. Das müsste er tun. Das ist ein Statement. Da oben mit gutem Beispiel voranzugehen. Die Vertragsverlängerung ist ein Stück Papier. Im heutigen Fußball ist das nix. Er müsste es halt wirklich sagen. Sonst hat es keinen Wert.
Er hat erstmal in diesem entscheidenden Moment Ruhe um seine Person irgendwie reingebracht, natürlich, hat dann so ein paar nette Statements gegeben. Das kann man, wie wir ja schon mehrfach besprochen haben, auslegen, wie man möchte. Ja, und ich meine auch so ein Besuch federführend, wenn er da zum Trainer geht und so. Also da macht er sich schon sehr unglaubwürdig. Ne? Also wenn ich in Gedanken schon weg bin, dann würde ich doch nicht da mit so einer Schriftrolle unterzeichnet vom gesamten Team da vorstellig werden. Also wie peinlich ist denn den Nummer dann, da wieder rauszukommen? Also der braucht sich ja nie wieder blicken lassen in der Hauptstadt. Also wenn der irgendwo über den Kudamm latscht, Kali.
Das macht irgendwie alles keinen Sinn. Vielleicht war er auch einfach nur zum Gulasch eingeladen. Keine Ahnung. Also.
Wahrscheinlich. Oder zum ungarischen Rotwein. Viel interessanter fand ich, dass man sich offensichtlich doch nochmal mit Cefuic zusammensetzen möchte. Also die Leistung scheint jetzt konstant zu überzeugen und dementsprechend kann es durchaus sein, dass da, wo das Ende eigentlich schon besiegelt war, doch nochmal, Stimmung reinkommt. Finde ich eine gute Sache, wenn er nicht immer so früh seine gelben Karten kassieren würde.
Der ist ja auch flexibel einsetzbar, beide Außenverteidigerpositionen im Mittelfeld, also ja, wenn du den für einen schmaleren Taler halten könntest, er hat ja selber gesagt, er würde gerne bleiben, er fühlt sich hier wohl, aber er ist halt zu teuer, ne? Da muss er halt dann Abstriche machen.
Und darauf wird es bestimmt hinauslaufen. Wenn da nichts Gutes kommt, also kein gutes Angebot kommt, könnte ich mir wirklich vorstellen, dass er für weniger Geld bleibt.
Aber hat er doch auch schon gesagt, dass er verzichten würde auf Geld?
Habe ich nicht gelesen. Was meine du schon alles in Erfahrung bringst.
Das las man da bisher nicht raus. Er war eher so ein bisschen traurig, dass es nicht klappt, weil er würde gerne, aber hey, alle müssen sparen, ciao. Ja, also es war dann schon mehr Abschied als bleiben. Rauszulesen, würde ich jetzt mal sagen. Aber gut, auch da ist wohl noch nicht alles gesprochen drüber. Aber Thema Geld ist natürlich immer ein großes Thema bei Hertha. Und der Blick aufs Bankkonto, der verzückt in diesen Tagen. Ja, also das hat man ja gerade erst, dass die letzte Wasserstandsmeldung eher nicht so positiv war. Aber eine letzte Überweisung von 777 in Höhe von, 22 Millionen Euro, die vorzeitig kam, das war eigentlich erst Ende Mai wohl geplant, löst natürlich Freude aus und vor allem Erleichterung, weil eine Lizenz ohne Auflagen könnte damit verbunden sein. Und Florian, sag mal, du als Kassenwart hier in der Runde, also du bist da schon auch sehr begeistert von, glaube ich, ne, oder?
Ich bin total verzückt, wenn man sowas liest. Operatives, positives Betriebsergebnis, das liest sich einfach angenehm nach den letzten Jahren, wo eigentlich immer nur im zweistelligen Millionenbereich rausgepulvert, rausgeballert wurde und plötzlich haben wir einen Gewinn, auch wenn es nur eine Mark 50 ist. Fakt ist, wir machen keinen Minus diese Saison und das lässt uns wirklich ganz gut dastehen. Nichtsdestotrotz ist da ja auch sowas drin wie diese 40 Millionen Anleihe, die uns noch wie so ein kleiner Dolch im Rücken steckt, ja, und da hohe Zinsen zu zahlen sind und so weiter und so fort. Und über diese Geschichte muss ja dann gegebenenfalls auch ein weiterer Geschäftsführer mitentscheiden, wie wir das Problem lösen. Aber so liest sich das schon mal gut, wenn man sich überlegt, ein Minus von 90 Millionen aus der letzten Saison, ne? Also das auszugleichen. Da, sage ich mal, funktioniert der Berliner Weg, den wir da eingeschlagen haben, offensichtlich dann doch schon ganz gut. Es lässt hoffen.
Absolut. Also Gründe, steigende Mitglieder, Zuschauerzahlen, da ist ja echt was passiert, ne? In den letzten Spieltagen. Merchandising läuft wohl auch ganz gut. Hier die Hertha-Schlüpper und so weiter werden ganz gut verkauft. Und DFB-Pokal, Viertelfinale, ja, Transfereinnahmen. Also da ist ja ein bisschen was in die Kasse gekommen. So. Und das unterm Strich scheint ja wohl ganz gut zu laufen.
Und ganz kurz, man hat Einsparungen von 70 Millionen im Gegensatz zur letzten Saison vorgenommen. Also jetzt an Gehältern und allem Pipapo. 70 Millionen hat man eingespart.
Ja, das ist natürlich 70. Der höchste Posten, genau. Das andere war jetzt quasi nur das Geschäftsmodell, was jetzt hier auch noch so, so positiv dargestellt wird. Ne? Aber das ist natürlich heftig und verspricht Grund zur Freude. Vor allem halt wirklich, dass man gar nichts mit Lizenzauflagen zu tun hat. Und das, glaube ich, ist vor allem in der Chefetage gern gesehen. Die verstärkt wird, das können wir ja einfach nur mal kurz als kleine Randnotiz mal droppen. Ja, wir dachten schon, es ist jetzt ein Ersatz für die vakante Position vom Clubboss sozusagen gefunden worden. Ging aber am Ende um, in Anführungsstrichen, nur einen zweiten Geschäftsführer. Der wurde wohl in den Reihen vom SC Paderborn gefunden. Ralf Huschen heißt er, Geschäftsführer Finanzen dort. Scheinbar toller Typ, weiß, was er tut, macht gern Excel-Tabellen, I don't know. Aber er wird uns wahrscheinlich, so wie es aussieht, dann demnächst verstärken. Ist auch Mitglied im Aufsichtsrat DFL GmbH, ist wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht, da immer mal wieder Einblicke zu haben. So, machen wir da auch einen Haken hinter und widmen uns dem nächsten Spiel. Und das wird wieder so eine tricky Kiste, weil Sonntag 13:30 der KSC und dann auch bei denen die Fanfreundschaft lässt grüßen. Und da wollen wir natürlich mit 3 Punkten nach Hause fahren. Das klingt ja natürlich dann nicht so richtig nach Fanfreundschaft, Khalid, ne?
Nee, also die Fanfreundschaft, die sollte dann schon 90 Minuten lang ruhen. Also du hast ja deine Kerzen angezündet, damit sie nicht endgültig ausgeblasen werden müssten.
Absolut, ich bin startklar.
Ja, brauchen wir jetzt natürlich 5 Spiele haben wir noch, brauchen wir auf jeden Fall 5 Siege. Und man muss ja auch mal gucken, also ich werde deine Kerzen jetzt nicht von hier schon ausblasen, aber Düsseldorf mit 8 Punkten Vorsprung und dem besseren Torverhältnis, da müsste man 9 Punkte aufholen. Das bedeutet, Düsseldorf müsste 3 Spiele von 5 verlieren oder aber nur 1 Sieg holen und irgendwie 2 verlieren und 1 Unentschieden. Also das ist schon echt sportlich. Die haben zwar auch ein sportliches Restprogramm, ich habe mir das ja mal interessanterweise angeguckt, aber das haben wir auch. Also KSC, danach Hannover, das sind nochmal 2 Brocken. Also wenn wir da beide Spiele gewinnen, mit 6 Punkten nach Hause gehen, vielleicht können wir nochmal über ein kleines Teelicht reden, Nick. Aber zum jetzigen Zeitpunkt...
Jetzt ja, bist du ja soweit.
Bei dem Plädoyer, seit Wochen sagst du, wir haben mit dem Aufstieg nichts zu tun. Und jetzt, wo es am schwersten wird, willst du wieder ein Teelicht anzünden, Khalid? Das überrascht mich jetzt.
Ja. Naja, erstmal müssen wir KSC und Hannover schlagen und gucken, was Düsseldorf macht.
Dann genau, wir müssen am Ende der Saison Dritter sein. Dann überlegst du wieder, ne?
Nein, aber auf jeden Fall erstmal die nächsten beiden Spiele gewinnen. Und KSC wird ja nicht einfach. Also das sind der Tabellennachbarn, ne? Platz 7, 1 Punkt hinter uns. Also haben auch viele Tore geschossen. Von daher gehe ich mal davon aus, dass es jetzt keine langweilige Nullnummer wird. Hertha bietet Spektakel. Ich glaube auch nicht, dass wir es nochmal schaffen, zu Null zu spielen, weil Rostock war schon arg harmlos und so harmlos ist halt Karlsruhe in dem Fall nicht. Von daher, aufstellungstechnisch wird das dasselbe sein. Man kann halt hoffen oder man muss halt hoffen, dass KSC zu Hause das Spiel machen möchte und wir dann halt wirklich kompakt hinten stehen können und dann unseren sogenannten Umschaltfußball über die Flügel bringen. Und ich bin da auch sehr optimistisch, dass das so kommen wird. Aber das wird halt ja eine torreiche Nummer. Und ich sage, wir gewinnen das Ding mit 3-2. Und die Aufstellung wird gleich bleiben.
Florian, also nachdem Khalid der jetzt hier wirklich auch ein kleines Kerzchen wieder angezündet hat, da kannst doch jetzt
noch
mit dir...
nicht.
Fast, habe ich gesagt. da kannst du mit dir jetzt hier munter so weitergehen. Oder ziehst du jetzt wieder die Vollbremse?
Ja, ich bin bei Hertha immer auf der Welle des Erfolgs, weil es ja Spaß macht zuzuschauen, habe ich letzte Folge schon gesagt. Es ist immer ein Spektakel, es ist immer wert einzuschalten. Und es passiert auch immer irgendwie am Schluss noch was Überraschendes. Ich meine, man hat ja auch nicht mehr damit gerechnet, dass Tabakovic in der Torjäger-Tabelle noch einsam seine Kreise ziehen würde, jetzt als Torschützenführender sozusagen, zum 4-0 dann noch geballert hat. Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass wir quasi noch den 4. Platz machen, weil das traue ich uns tatsächlich noch zu, dass wir die Karlsruhe hinter uns lassen, Hannover noch einholen, gerade in den direkten Duellen und vielleicht der HSV noch weiter schwächelt. Aber auf Platz 3 habe ich ehrlich gesagt meine Hoffnung aufgegeben. Dazu sind die Düsseldorfer zu abgezockt und dementsprechend wird es sowieso schwer genug, ne? Fanfreundschaft hin oder her, der KSC wird sich dann auch sagen, na, wir haben nur einen Punkt weniger als Hertha, dann können wir ja auch nochmal versuchen, oben anzuklopfen. Also die werden sich zerreißen, die werden so ein Spiel nicht herschenken wollen. Wir sind auswärts nicht so stark wie zu Hause. Das haben wir immer wieder auch gezeigt in dieser Saison und dementsprechend glaube ich halt auch, dass das mit dieser Aufstellung, wie wir jetzt wieder spielen werden mit Palko Dardai, dann eben dann tatsächlich ein Loch im Mittelfeld sein wird, wir unseren Umschaltfußball aus einer gesicherten Defensive zeigen müssen. Und wenn uns der KSC nur ein bisschen mehr beschäftigt in der Defensive und ein bisschen besseres Pressing zeigt als Rostock, die ja wirklich unterirdisch war, und Fahr hat es gesagt, dann werden wir einfach gar nicht so viele Gelegenheiten haben. Wir hätten ja theoretisch gegen Rostock sogar sehr viel mehr Tore schießen müssen. Und da waren wir fast schon inkonsequent. Und dementsprechend glaube ich einfach, dass es auch nicht zu null, für ein zu null reicht, aber ich glaube trotzdem, dass wir das Spiel gewinnen. Wir gewinnen 2-1 und aber das hinten raus dann mit relativ viel Glück und hoffentlich eine Maser, der wieder den einleitenden Pass auf unseren Tabakovic macht und der regelt es wieder für uns, damit er dann tatsächlich am Ende Torschützenkönig wird.
So, Fabian, beide Teams 4 Spiele lang ungeschlagen. Wessen Serie wird am Sonntag reißen?
Beide vielleicht mit einem Unentschieden. Kann ja auch passieren.
Dann wäre es
ja beide
für beide.
Ach so, ja. Für keinen. Für keinen mit einem Unentschieden. Es bleibt dann vielleicht. Dabei halte ich auch ehrlich gesagt für ein realistisches Ergebnis. So ein 2-2. Damit wären dann aber wirklich alle Kerzen aus, denke ich. Also auch bei dir, Nick. Dann 30. Spieltag. Ja, dann ja, wird schon. Ne, wenn jetzt nur noch ein Pünktchen rumkommt. Bestimmt wird es ein gutes Spiel, ein aufregendes Spiel, vielleicht auch mit vielen Toren, durchaus denkbar. Mein Bauchgefühl sagt mir trotzdem, dass das über einen Unentschieden nicht hinausgeht. Und man darf ja auch nicht vergessen, der HSV ist ja auch noch da. Die Wittern, also die haben ja definitiv noch nicht aufgegeben und die sind an den Düsseldorfern auch noch dran. Also da müsste man sich auch noch hinten anstellen. Wobei die sich, glaube ich, gegenseitig auch noch mal Punkte nehmen. Ich glaube, die treffen auch noch mal aufeinander. Aber gut, ich will jetzt nicht diese Kerze irgendwie wieder ins Spiel bringen. Ich bleibe dabei, dass das ein Unentschieden wird und sage, dass das ein 2-2 am Ende wird. Okay. Und keine Serie reißt. Das wäre das Positive daran. Man müsste vielleicht doch dann am Ende der Saison, wenn man dann tatsächlich irgendwie noch auf Platz 5, Platz 4 irgendwie doch landen sollte, dann ist das natürlich auch wieder so ein Pro-Argument für den Trainer, ne, zu sagen, naja, schaut mal, wir sind knapp vorbeigerutscht am Relegationsplatz und im nächsten Jahr klappt's dann vielleicht und man kann jetzt nicht zwingend erwarten, dass man in der ersten Saison direkt den Wiederaufstieg schafft und so weiter. Das könnte dann durchaus nochmal interessant werden, auch so als Argumentationsstütze für den Trainer, weil das schon einen Unterschied macht, ob man dann auf 4 oder 5 landet oder auf 11 oder 12. Aber vielleicht haut sich die Mannschaft da jetzt nochmal so richtig rein, ne? Aber ich sag trotzdem, gegen den KSC kommen wir über ein Unentschieden nicht hinaus.
Hey, soll ich euch mal verraten, dass der KSC in den letzten Wochen fast keine Gegentore kassiert hat? Das ist unglaublich. 4-0 gegen FCK gewonnen, gegen Greuther Fürth danach 4-0 gewonnen, dann gegen Magdeburg 7-0 gewonnen, dann 1-0 gewonnen gegen Heidenheim, das war, glaube ich, ein Freundschaftsspiel, gegen Schalke 0-0, dann Pauli geschlagen. Alter, wie sollen wir die überhaupt schlagen? Ich weiß gar nicht so richtig, ob wir das wirklich hinkriegen.
Vielleicht rutschen die noch auf die 3.
Ja. Das erkläre ich euch jetzt, weil was da jetzt gerade bei uns in der Mannschaft abgeht und im Stadion und in dieser ganzen Euphoriewelle, also sorry, da führt gar kein Weg dran vorbei, dass wir die weghauen, ist ja klar. Also Freundschaft hin oder her, habt ihr auch schon gesagt. Freundschaft ist ja auch gönnen können, ne? Das ist auch ganz wichtig. Ja? Und ich glaube, der KSC hat echt schon verstanden, dass tendenziell wir als freundschaftlicher Partner mehr in der Bundesliga unterwegs sind als in der zweiten. Von daher ist das auch super nett, ja, dass wir da am Sonntag die Fanfreundschaft aufleben lassen. Aber am Ende, Leute, ihr müsst doch jetzt immer nur mal Emotionen reinziehen, gerade was hier alles passiert. Wechsel an der Spitze, ja, da geht's ja auch um Serien. Pauli gerissen, 2-mal verloren jetzt, ja. Der HSV kackt traditionell zum Ende der Saison wieder ab und stürzt wieder in ein Chaos und die sind doch schon wieder im Schleudertrauma. Also das ist doch genau, was jetzt passieren wird. Meint ihr wirklich, die werden jetzt nochmal Anschluss kriegen? Also, unsere Serien sind wunderbar anzusehen. Ja, jetzt 2 Siege, dritter kommt jetzt noch dazu. Und Düsseldorf, Leute, fünfmal jetzt hintereinander, ja, das kann ja gar nicht so weitergehen. Das müssen wir jetzt mal, das ist ja einfach eine, das ist ja eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, ja, das haben wir ja in Matheunterricht gelernt, das ist vorbei jetzt, da reißt es, ja, egal wer da kommt, ja, da kannst du ja auf dem Niveau gar nicht halten. Von daher, also den HSV plane ich schon gar nicht mehr ein. Hannover, meine Güte, ja, also wirklich, ganz im Ernst. Also es geht wirklich tatsächlich um Düsseldorf und das wird nochmal ein Straucheln geben. Also wir werden uns auf den vierten hochklammern und dann wird es nochmal spannend. So. Und mit dieser Euphorie, die wir jetzt gerade hier noch gehabt haben und mit diesem geilen Heimsieg da ausverkauft, zwar nicht ganz, weil so viel Platz frei war irgendwie für diese Affenhausnetze, aber am Ende war das doch einfach mal wieder ein Spektakel vom Allerfeinsten, das einfach auf die Mannschaft sich übertragen wird. Das ist ja Gänsehaut vom Feinsten. Da brauchst du, kannst du gar nicht mehr einschlafen die ganze Woche. Und deswegen geht das einfach genauso weiter. Und wir werden uns diesem Gefühl beugen. Der KSC auch. Ja, alle Freundschaften in Ehren. Wir werden unseren Weg machen und werden am Sonntag mit 1-3, also auswärts, mit 3 Punkten wieder nach Hause fahren.
Gut, nehmen wir. Hamburg spielt auch übrigens gegen Kiel. Also da könnte deine Theorie stimmen, dass man Hamburg vom Zettel streichen kann.
Ja klar, das ist vorbei. HSV, die drehen durch gerade. Das ist
die haben die Kerzen schon ausgemacht.
Die denken gerade, scheiße, das passiert nicht schon wieder. Das geht nicht, das kriegen wir nicht hin. Das schaffe ich nicht nochmal. Und wenn du schon einmal mit diesem Gedanken im Kopf unterwegs bist, dann hast du sowieso schon verloren. So, Jungs. Es war mir eine fantastische Freude, eure kleinen Kerzchen hier so langsam wieder zu suchen, hinten in euren Speisekammern. Ja. Wir müssen sie ja noch nicht gemeinsam anzünden, aber wichtig ist, dass sie griffbereit sind, ja, für nächste Woche, weil wir werden uns hier wiedersehen und dann wird sich das Tableau entscheidend verändert haben, ich sag's euch. Gute Nacht.
Ja, Fünfter können wir schon werden. Gute Nacht.
Ahoi, hey, ciao, euer ciao. Jürgen, macht's gut, bis nächste Woche.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Nur nach Hause. Der Hertha-Fan-Podcast mit Nick, Flo, Khalid und Fah.